Hinführend zum Thema lese ich aus dem Brief an die Kolosser, aus dem ersten Kapitel, die Verse 9 und 10. Dort steht: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Lieber Vater im Himmel, an diesem Morgen sammeln wir uns zu dir hin. Herr, wir benötigen immer wieder neu deine Ansprache, dass du in unser Leben hineinredest und aufdeckst, korrigierst, tröstest. Herr, du weißt, was jeden von uns beschäftigt, was jeder mitbringt. Wir wollen dich bitten, dass du an diesem Morgen heute unser Herz erreichst und dass du mit deinem Geist unter uns wirksam bist. Danke, Herr. Amen.
Manche Dinge sind schwer zu verstehen. Vor allem Menschen. Menschen und Computer. Genauer Frauen und Computer. Die sind mir oft ein Rätsel. Aber da gibt es jemand, der ist noch größer und noch komplexer als Frauen und Computer. Gott. Gott sagt von sich selbst in Jesaja 55, Vers 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott ist eben Gott. Und damit ist er größer, höher, tiefer, weiter als wir Menschen. An Weisheit, an Durchblick, an Weitblick und vor allem an Liebe. Weil Gott Gott ist, passt er in unser menschliches Denken einfach nicht hinein. Wie könnte der Schöpfer des Universums auch in das Denken seiner Geschöpfe hineinpassen? Wenn Gott in unser Denken hineinpassen würde, dann wären wir ja größer als Gott. Denn alles, was in mich reinpasst, ist kleiner als ich. In mich passt nur rein, was kleiner ist als ich. Wenn also Gott in mein Denken hineinpassen würde, dann wäre Gott kleiner als ich. Nur so könnte es funktionieren. Aber Gott ist Gott. Und weil Gott Gott ist und so viel größer ist als alles, was ich denke, empfinde, erfahre, darum passt Gott in mein Denken nicht hinein. Und deshalb wird Gott uns immer der letztlich Unbegreifbare bleiben, bis zu dem Tag, an dem wir ihn sehen, wie er ist. 1. Korinther 13, Vers 12 spricht von diesem Tag. Da schreibt Paulus: Jetzt, heute, hier, sehen wir alles nur undeutlich. Heute, jetzt, hier, sehen wir alles nur undeutlich, wie in einem dunklen Spiegel. Dann, wenn wir bei ihm sein werden, von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich von Gott jetzt schon erkannt worden bin. Und dieses Stückwerk menschlichen Erkennens und diese letzte Unbegreiflichkeit Gottes, die müssen wir für unser kleines Leben akzeptieren lernen. Solange wir auf dieser Erde leben, wird sich daran nichts ändern. Es werden immer letzte Rätsel bleiben. Aber wenn wir ihm Auge in Auge gegenüberstehen, dann wird sich jedes Rätsel lösen. Jedes. Denn dann werden wir ihn erkennen, wie wir jetzt schon von Gott und nur von ihm erkannt worden sind. Und trotzdem betet der Apostel Paulus in dem Text, den wir gehört haben, aus Kolosser 1, 9 bis 10, die folgenden Sätze. Ich lese sie nach der neuen Genfer Übersetzung, so haben wir sie vorhin auch schon verlesen bekommen. Ich möchte an dieser Stelle mal darauf hinweisen, die neue Genfer Übersetzung ist seit Jahren und Jahrzehnten für mich die erste neue, modernere Übersetzung, die mich überzeugt. Sie kann mir meine geliebte genaue Elberfelder nicht ersetzen, aber sie ist das erste wirklich taugliche Hilfsmittel, das Bibeltreue mit verständlicher, moderner Sprache verbindet. Und wenn ihr Leute habt, die neu zum Glauben kommen oder junge Leute, dann kann ich diese Übersetzung, die es bisher nur vom Neuen Testament und den Psalmen gibt, nur empfehlen. Und ich betone, das ist die erste moderne, bei der ich das seit vielen Jahrzehnten sagen kann. Die neue Genfer Übersetzung, ich lese nach ihr Kolosser 1, 9 bis 10. Es ist schön, auch mal die Texte in einer anderen Übersetzung, die so anders zu hören, auch Texte, die einem vertraut sind, mal so ganz anders zu hören. Hier schreibt Paulus: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Also Paulus hat etwas erfahren von den Kolossern. Und von da ab hört er nicht auf, für sie zu beten. Das heißt, wenn wir etwas erfahren von Menschen, dann ist es gut, wenn das für uns der Impuls ist, für sie zu beten an dieser Stelle. Und umgekehrt heißt es auch, wer soll für uns beten, wenn die anderen von uns nichts erfahren? Darum ist es gut, wenn wir Menschen haben, die von uns was wissen, damit sie für uns beten können. Und wir es nicht für einen besonderen Stolz halten, wenn niemand mitbekommt, wie es uns geht. Von dem Tag an, da wir davon erfahren haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass ihr euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt. Aha, durch seinen Geist. Offensichtlich wichtig. Offensichtlich braucht es seinen Geist, den Heiligen Geist, um Weisheit und Einsicht zu bekommen. Wozu? Um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Aha. Also dieser letztlich unbegreifbare Gott möchte trotzdem, dass wir seinen Willen und zwar auch in vollem Umfang erkennen. Mit welcher Konsequenz? Damit wir da sitzen und sagen, wir sind so klug wie Gott? Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt.
Also die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis seines Willens hat was damit zu tun, dass es in unser Leben hineinkommt und nicht, dass wir besonders klug sind. Dann könnt ihr ein Leben führen. Darum geht es, ein Leben zu führen. Damit haben wir doch jeden Tag zu tun, unser Leben zu führen. Aber wie? Wenn wir es so führen wollen, dass der Herr geehrt wird und ihm in jeder Hinsicht gefällt, dann geht das nur, indem wir seinen Willen erkennen. Ihr werdet imstande sein, das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Früchte tragen. Ein Leben, was nicht nur sich selbst genügt, sich selbst bespiegelt und an sich selbst zugrunde geht. Was ist das für ein Baum, der keine Frucht mehr bringt? Der hat keine Zukunft für seine Gattung. Frucht bringen ist das Natürliche, schon im biologischen Leben. Und so soll es auch in unserem geistlichen Leben sein, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Also bei allem Stückwerk menschlicher Erkenntnis, bei aller letzten Unbegreiflichkeit Gottes, will dieser große Gott mit seinem Willen doch nicht bei sich allein bleiben. Gott will mit seinem Willen nicht bei sich allein bleiben. Er genügt sich nicht selbst. Gott will für uns nicht der ferne, fremde, unbegreifliche Gott bleiben. Gott möchte sich uns offenbaren, sein Wesen und seinen Willen. Als Jesus dem Apostel Paulus, damals war er noch der Christenverfolger Saulus, auf dem Weg nach Damaskus begegnete, da stellte Paulus Jesus nur zwei Fragen. Wer bist du, Herr? Und was soll ich tun, Herr? Wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Das waren die beiden ersten Fragen des Apostels Paulus an Jesus. Und diese beiden Fragen nach dem Wesen und nach dem Willen Gottes bleiben die beiden zentralen Fragen unseres Lebens. Wie erkenne ich den Willen Gottes, ist von daher eine wichtige und völlig berechtigte Frage. Dahinter steckt die Einsicht, dass unser Leben nur dann gelingen kann, wenn wir es im Willen Gottes leben. Die Bibel sagt uns, Gott ist unser Schöpfer, Gott liebt uns und Gott hat einen Plan für unser Leben. Und von daher ist ganz klar, leben wir im Willen Gottes, dann wird unser Leben gelingen und Bestand haben. Wenn wir jedoch im Eigenwillen leben, dann leben wir an dem Plan Gottes für unser Leben vorbei, einfach vorbei. Und unser Leben wird früher oder später scheitern. Und Gnade ist, wenn es früher scheitert. Gericht ist, wenn es erst spät scheitert. Wir lesen in 1. Johannes 2, Vers 17, und die Welt vergeht und ihre Lust. Alles, was die Welt ausmacht, was der Welt begehrenswert, schön, erstrebenswert scheint, alles vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und die Bibel fordert uns deshalb immer wieder auf, den Willen Gottes zu erkennen. Epheser 5, Vers 10. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüft's. Oder Epheser 5, Vers 17. Seid nicht töricht, sondern sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Prüft, sucht zu verstehen, das ist ein Streben, das ist eine Aktivität, das ist eine Ausrichtung. Prüft, sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Und in Römer 12, Vers 2, Rudi, du hast es heute in der Gebetsgemeinschaft schon gelesen, da schreibt der Apostel Paulus: Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Man müsste nach dem griechischen Grundtext sogar genau übersetzen: Lebt nicht nach dem Schema dieser Welt. Lebt nicht nach dem Schema dieser Welt, sondern lasst euch durch Erneuerung des Denkens, griechisch durch Metamorphose eures Denkens, Umwandlung eures Denkens verändern, sodass ihr prüfen und beurteilen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also auch da gibt es Abstufungen, aber das ist heute nicht mein Thema. Wenn wir danach fragen, wie wir den Willen Gottes erkennen können, dann müssen wir zunächst einmal zwischen dem ethischen und dem souveränen Willen Gottes unterscheiden. Man könnte auch sagen, zwischen dem geheimen und dem geoffenbarten Willen Gottes. Der ethische Wille Gottes, der umfasst die Gebote Gottes. Hier wird für alle Menschen grundlegend und umfassend ausgesagt, was in den Augen Gottes, nicht in unseren Augen, was in den Augen Gottes richtig oder falsch, gut oder böse ist. Ob wir stehlen, lügen oder Ehe brechen sollen, das fragt also nach dem ethischen Willen Gottes. Und seinen ethischen Willen, den hat Gott uns in seinem Wort, der Bibel, geoffenbart. Wir können also schwarz auf weiß nachlesen, was der ethische Wille Gottes für unser Leben ist. Und deshalb können wir hier vom geoffenbarten Willen Gottes sprechen. Wie erkenne ich den Willen Gottes? In Bezug auf den ethischen Willen Gottes ist die Antwort relativ einfach. Indem du die Bibel liest, denkend, betend und regelmäßig. Wir werden staunen, wie Gott uns in seinem Wort auf unsere Fragen klare Antworten gibt. Wenn wir nur die Mühe investieren, hier nach dem Willen Gottes zu forschen, da steckt viel mehr drin, als wir so oberflächlich denken und meinen. Und viele Fragen unseres Lebens lassen sich schon auf dieser Ebene klären, wenn wir nur mal reingehen ins Wort. Viele Fragen unseres Lebens lassen sich schon auf dieser Ebene klären. Bei der Erkenntnis des ethischen Willen Gottes, da ist meist nicht das Erkennen, sondern das Tun seines Willens das Problem. Das gilt hier ganz grundsätzlich, dass oft da, wo wir sagen, naja, was ist denn da der Wille Gottes? Keine Ahnung. Wir häufig, nicht immer, aber häufig, zutiefst schon längst wissen, was Gott will. Aber wir wollen es nicht tun. Wir wollen es, ja, kann man wirklich sagen, auf Teufel komm raus, nicht tun. Und da wir Mühe damit haben, uns vor Gott hinzustellen und zu sagen, das mache ich aber nicht, verlagern wir das Problem und sagen, keine Ahnung, was Gott will. Das ist nichts anderes, häufig nichts anderes als Selbstbetrug. Wir wissen schon längst, was Gott will. Aber wir wollen es nicht tun. Das ist bei den ethischen Dingen unseres Lebens häufig der Fall und auch an anderen Positionen. Wie ist es beim souveränen Willen Gottes? Der souveräne Wille Gottes, der umfasst alles, aber auch wirklich alles, was tatsächlich geschieht. Das Gute wie das Böse. Der souveräne Wille Gottes, das ist der Regierungswille Gottes. So wie Jesaja das in Vers 45, Vers 7 von Gott aus weitergibt, da spricht der Herr: der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, Jahwe, bin es, der dies alles wirkt.
Das ist der Regierungswille, der souveräne Wille Gottes.
Oder Jesaja 46, Vers 10, da spricht Gott, der ich von Anfang an das Ende verkündige und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Das ist der souveräne Wille Gottes. Und nichts auf dieser Welt geschieht ohne den souveränen Willen Gottes. Nichts. Das heißt aber nicht, dass alles, was geschieht, dem Wohlgefallen oder dem ethischen Willen Gottes nun auch entspricht. Gott lässt auch Dinge geschehen, die nicht seinem geoffenbarten ethischen Willen entsprechen. Eine ganze Menge sogar. Die er aber dennoch in seinem Regierungswillen geschehen lässt, um verborgene, übergeordnete Ziele zu erreichen. Zwei ganz schnelle Beispiele. Josef war ganz glatt gegen den geoffenbarten ethischen Willen Gottes, den in die Zisterne zu werfen, seinen Bruder, und als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen. Das war sowas wie gegen den geoffenbarten ethischen Willen Gottes, wie es nur geht. Und trotzdem hat Gott im Rahmen seines souveränen, geheimen Willens diesen Verstoß gegen seinen geoffenbarten ethischen Willen benutzt, um Josef vorzuschicken nach Ägypten und dort Heil zu schaffen für Israel und den ganzen damals bekannten Erdkreis. Und damit noch ein riesiges Vorbild auf Jesus Christus zu geben, prophetisch, typologisch. Oder eben Jesus. Jesus ans Kreuz zu schlagen, ist der größte Verstoß gegen den offenbarten ethischen Willen Gottes, der auf diesem Globus je geschehen ist. Gott zu töten, Gott zu kreuzigen. Etwas Schlimmeres ist nie geschehen. Der schlimmste Verstoß gegen den geoffenbarten ethischen Willen Gottes, der nur denkbar ist. Und aus diesem schlimmsten Verstoß gegen den geoffenbarten ethischen Willen Gottes, da macht Gott im Rahmen seines geheimen, souveränen Willens die Quelle für das größte Heil schlechthin. Alles an Heil, an neuem Leben, alles, was kommen wird, hat hier seinen Ursprung. In der größten Sünde der Menschheit. Das größte Heil Gottes auf alle Zeiten für alle Geschöpfe. Versteht ihr, wie das zusammenhängt? Und trotzdem kann sich nicht Pilatus hinstellen oder die Pharisäer hinstellen und sagen, na prima, haben wir den Willen Gottes getan. Trotzdem wird der Mensch wegen des Verstoßes gegen den geoffenbarten ethischen Willen Gottes zur Rechenschaft, zur Verantwortung gezogen. Das bleibt. An der Verantwortlichkeit des Menschen ändert sich nichts. Aber dass dieser Gott so groß ist, aus den krassesten Verstößen gegen seinen geoffenbarten ethischen Willen, im Rahmen seines geheimen Regierungswillens, noch so heilvolle Wege zu gehen, das finde ich einfach nur faszinierend. Wie groß ist Gott? Diese Willensebene des souveränen Regierungswillen Gottes, diese Willensebene Gottes ist der menschlichen Erkenntnis im Allgemeinen entzogen. Wir lesen in 5. Mose 29, Vers 28, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Das Verborgene, was Gott uns verbirgt, ist Gottes Sache, Gottes Verantwortung, hat Gott sich drum zu kümmern. Aber das Offenbare, das gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Es gibt viele Dinge im Rahmen des Willens Gottes, die verbirgt er, die behält er für sich. Seine Verantwortung, sein Ding. Aber was er offenbart, was er uns offenbart, Das tut er nicht, um unseren akademischen, theoretischen Wissensschatz zu erweitern, sondern damit wir ihn tun. Wir müssen nicht alles vorher wissen. Wir müssen nicht alles verstehen. Aber wir dürfen uns ihm überlassen und ihm vertrauen. Das können wir tun, weil Gott uns eine wunderbare Zusage gegeben hat, die all denen, die ihn lieben und die ihr Leben seinen Händen anvertraut haben, gilt. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott kann also in seinem souveränen Willen, in unserem kleinen persönlichen Leben, alles so koordinieren und so zusammenwirken lassen, dass es für uns im Ergebnis immer zum Guten ausgeht. Und das ist die besondere Zusage Gottes für seine Kinder. Und deshalb dürfen wir Gott auch da vertrauen, wo bestimmte Dinge überhaupt nicht gut zu sein scheinen und wir sie überhaupt nicht verstehen können. Gott hat uns hier ein echtes Versprechen gegeben, dass er das alles koordiniert, dass am Ende immer, immer, immer für uns das Beste rauskommt. Eine Dimension Gottes in unserem Leben als Christen haben wir bisher noch nicht erwähnt. Den Heiligen Geist. Doch ohne den Heiligen Geist können wir den Willen Gottes für unser Leben nicht erkennen. Ich lese dazu einen Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Abvers 10. Ich lese es wieder nach der neuen Genfer Übersetzung. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Okay, das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis hat was als Wesenseigenschaft, ist verborgen. Verborgen ist ein Geheimnis. Jetzt sagt Gott, das ist für die Menschen, die Gott nicht kennen, ist das ein Geheimnis, ist das verborgen. Uns aber, und damit sind die gemeint, die Kinder Gottes sind, die den Heiligen Geist empfangen haben, die ihr Leben ihm anvertraut haben, deren Herr er ist. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Anders geht's nicht. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Wow. Der Heilige Geist erforscht auch die verborgensten Gedanken Gottes, weil es eben der Geist Gottes ist, der in ihm ist, aus ihm ist. Nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Und darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn. Und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Merken wir diese zwei Welten? Merken wir, was wir immer wieder auch in Gesprächen mit Menschen, die Jesus nicht kennen, die seinen Geist nicht haben, wieder unüberbrückbare Abgründe dazwischen liegen, wir davor stehen, denken, Leute, begreift ihr es nicht? Warum nicht? Das ist doch so klar. Können wir nicht. Die Bibel sagt, geht nicht. Geht nur durch den Geist Gottes. Wer hingegen den Geist Gottes hat, der ist imstande, über all diese Dinge, angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt in der Schrift: Wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Alles der Text aus 1. Korinther 2, die Verse 10 bis 16. Mit dem Heiligen Geist verfügt der Christ über eine Dimension Gottes in seinem Leben, die einem Nichtchristen völlig fremd ist. Durch den Heiligen Geist lebt, wirkt, redet und offenbart sich Gott in uns. Auf ganz verschiedene Art und Weisen. Manchmal beim Bibellesen, da springt mich ein Wort an, das hat er die ganze Zeit gestanden, das steht da schon so lange, das habe ich schon so oft gelesen. Und mit einmal fängt es an und springt in mein Leben. Oder unter der Predigt. Nett gepredigt, gut gepredigt, schlecht gepredigt, verstanden, nicht verstanden, langweilig, interessant. Dann kommt ein Wort. Manchmal nur eins in einer Predigt, manchmal auch nur eins alle paar Predigten. Da redet Gott richtig rein in mein Leben. Das ist der Heilige Geist. Trifft mich im Gewissen. Läuft das, mit einmal kommt diese kleine, eklige Stimme in mir hoch. Sagt das nicht richtig. Rote Lampe, das ist nicht richtig. Und ich, Mann, du nervst schon wieder. Da redet Gott im Gewissen. Kommt ein Gedanke, ich bin auf dem Weg zum Bus und bumm, mit einmal ist er da. Das sind die Art und Weisen, wie Gott durch seinen Geist in unser Leben hineinredet. Durch diesen Heiligen Geist will Gott uns nach seinem Willen führen und leiten. Um das jetzt auch tatsächlich zu erleben, müssen wir dem Heiligen Geist in unserem Leben aber auch Raum geben, Raum geben. Der Apostel Paulus sagt, lasst euch mit dem Geist erfüllen. Epheser 5, Vers 18. Also erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ist kein Automatismus, der gerade so von selbst läuft. Das ist der Imperativ, der hier steht. Eine Aufforderung an uns. Man kann dem Heiligen Geist Raum geben, sich erfüllen lassen vom Heiligen Geist, oder man kann, das sagt die Bibel auch, den Heiligen Geist betrüben, dämpfen oder unterdrücken. Epheser 4, Vers 30, 1. Thessalonicher 5, Vers 19, da steht das alles. Das ist kein Automatismus. Und wer die ganze Woche nicht nach dem Heiligen Geist und dem Willen Gottes fragt, der muss doch nicht denken, dass gerade in dem Moment und bei der Frage, die ihm jetzt ganz besonders wichtig ist, der Heilige Geist sofort auf der Matte steht und sagt, du hast eine Frage, jawohl, so und so geht's lang. Wer die ganze Zeit nicht nach dem Heiligen Geist fragt, der vermisst ihn in dem Moment ganz mächtig, wo er so darauf angewiesen ist, jetzt die Leitung zu kriegen. Hier liegt die Ursache für viel Orientierungslosigkeit auch unter Christen, wo wir die Stimme des Heiligen Geistes in uns permanent ignorieren, wird diese immer leiser. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Indem ich den Dingen, die Gott mir bereits gezeigt hat, auch gehorche. Dann wird es zu weiteren Offenbarungen seines Willens in meinem Leben kommen. Wie ist das nun aber mit den ganz persönlichen Fragen unseres Lebens? Wen soll ich heiraten? Welche Ausbildung soll ich machen? Hier gibt es ja über die Laufe der Jahre so eine Art Top Ten. Viele Fragen, die uns so sehr umtreiben. Zu Recht. Welche Entscheidung soll ich in dieser oder jener Frage meines ganz persönlichen Lebens treffen? Sollen wir auch hier in diesen ganz persönlichen Dingen unseres Lebens nach dem Willen Gottes fragen? Möchte uns der Heilige Geist auch in diesen Dingen unseres Lebens führen? Aber klar, na klar, Jesus will der Herr unseres ganzen Lebens sein. Unseres ganzen Lebens, der Herr aller Bereiche, aller Wünsche, aller Pläne, aller Entscheidungen. Und deshalb gilt auch für diese ganz persönlichen Fragen, Epheser 5, Vers 17, seid nicht töricht, sondern sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn sei. Das ist etwas, was ich in meinen Kopf nie reinkriegen werde, aber ich weiß jetzt auch warum, dass dieser große, allmächtige Gott, der alles führt, alles koordiniert, dass der noch Zeit und Raum hat, sich um meine kleinsten Dinge in meinem Leben zu kümmern. Kriege ich nicht in meinen Kopf, aber ich weiß, dass Gott so groß ist, dass er für mich da ist, als gäbe es nur mich. Ich bin, der ich bin. Ich bin der, der für euch da ist, kann man auch übersetzen. Ich bin für euch da. Das ist groß. Und weil Gott so ist, haben wir die Riesenchance, auch in diesen kleinsten persönlichen Dingen unseres Lebens nach seinem Willen zu fragen. Das ist ein Vorrecht, eine Chance. Aber wie sieht das praktisch aus? Wie können wir in diesen persönlichen Lebensfragen den Willen Gottes erkennen? Am Anfang jedes Entscheidungsprozesses steht immer die Frage nach dem ethischen Willen Gottes. Und sehr viele Fragen unseres Lebens werden sich bei genauem Hinsehen bereits auf dieser Ebene klären. Der Geist Gottes wird uns ausnahmslos immer in Übereinstimmung mit dem ethischen Willen Gottes führen. Der Heilige Geist und die Bibel widersprechen sich nie. Ich kann dir nicht sagen, wen du heiraten sollst. Aber ich kann dir sagen, dass es nach dem ethischen Willen Gottes nur ein Christ sein kann. Ich kann dir nicht sagen, wann ihr heiraten sollt. Aber ich kann dir sagen, dass ihr nicht unverheiratet zusammenziehen und nicht vorehelichen Sex haben sollt. Denn zu all diesen Fragen nimmt die Bibel klar Stellung. Und da gibt es keine individuellen Sonderwege, wie mir das immer wieder über den Weg gelaufen ist, dass dann jemand so sein Ding in klarem Widerspruch zum ethischen Willen Gottes macht und mir dann sagt, mir hat der Heilige Geist aber gezeigt, bei mir ist das in Ordnung. Nein, der Heilige Geist und das Wort Gottes widersprechen sich nie. Da gibt es keine Sonderwege. Und so klären sich viele Fragen unseres Lebens für mich wirklich schon auch auf dieser Ebene. Wenn es aber in einer konkreten Angelegenheit mehrere Möglichkeiten gibt, die alle gleichermaßen nicht gegen den ethischen Willen Gottes verstoßen, dann handelt es sich um eine Frage des souveränen Willen Gottes. Und hier hast du einen weiten Spielraum der Entscheidungsfindung. Und den solltest du in erster Linie nicht als Last, sondern als echte Freiheit begreifen und gestalten. Wie Gott uns adelt, in welche Freiheit unseres Lebens er uns da auch hineinstellt. Zur Sünde wird mir eine Entscheidung nur dann, wenn ich von Gott vorher klar gezeigt bekommen habe, was er in dieser Sache will. Wo Gott mir aber seinen souveränen Willen in einer Sache nicht offenbart, da kann meine eigene Entscheidung auch keine Sünde sein. Das möchte ich klar sagen, weil ich den Eindruck habe, dass etliche so denken, ich weiß nicht und jetzt, wenn ich falsch mache, dann ist es Sünde und Schuld und ach du dicke Neune. Wenn Gott mir es nicht zeigt, kann es mir keine Sünde sein auf dieser Ebene seines souveränen Willens. Ich kann eine Zeit warten,
jawohl,
beten, jawohl, aber irgendwann muss ich entscheiden, muss ich losgehen. Und Gott offenbart uns seinen souveränen Willen eben nicht immer im Voraus. Macht er nicht. Oft fahre ich los und bin dann oben auf diesem Bergweg und dann kommt da um die Ecke rum und keine Ahnung, was um die Ecke ist. Ich weiß es nicht. Trotzdem muss ich los. Der Mensch ohne Gott, der geht deshalb weil er diese Ungewissheit nicht aushält, zum Wahrsager und schaut in sein Horoskop. Er möchte keine Fehlentscheidung treffen, kein Desaster erleben, nicht verletzt werden. Und deshalb bemüht er die Hilfe der Sterne und der Wahrsager. Und wir als Christen haben genau dieselben Ängste. Wir haben genau dieselben Ängste. Wir wollen auch kein Desaster erleben und wir wollen auch nicht verletzt werden. Wir wollen keine Fehlentscheidung treffen. Gut, zum Wahrsager gehen wir nicht, die Sterne befragen wir auch nicht, aber wir haben das gleiche Bedürfnis, die gleiche Not in uns. Was machen wir? Wir gehen damit zu Gott. Super, richtig, absolut. Und jetzt schleicht sich an der Stelle aber ein ganz raffiniertes Phänomen ein. Wir nehmen die Bibel, schlagen sie auf. Aha. Na, ihr kennt den Klassiker vor der Ehe, eine lange Dürre wird kommen. Na, die Frage nach dem Ehepartner. Das kann man dann als Führung Gottes empfinden. Oder wir haben Spruchkärtchen. Dann ziehen wir ein Spruchkärtchen, um jetzt den Willen Gottes zu haben. Oder wir würfeln. Es gibt da viele Dinge. Christliche Dinge. Und bitte, damit ich nicht missverstanden werde, ich sage nicht, dass das im Einzelfall nicht mal sein könnte. Ich habe erlebt, ich habe die Bibel aufgeschlagen, mein Blick fällt hin und das ist genau Gottes Weisung für mich gewesen. Ich habe einen Vers gezogen und das war genau der für mich. Und der hat mir genau Gottes Willen in dem Moment gesagt. Gott kann so durchaus reden und seinen Willen offenbaren. Wir können also nicht sagen, dass das immer falsch wäre. Aber wenn wir das zur Methode machen, zur Masche machen und in jeder Frage unseres Lebens mit der offenen Bibel und dem Zeigefinger oder dem Spruchkärtchen oder dem Würfel hantieren, missbrauchen wir Gott und machen wir aus Gott letztlich auch nur so einen Wahrsager. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu Menschen werden, die nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, sondern die hier immer auf außergewöhnliche Zeichen Gottes warten, bevor wir irgendeine Entscheidung treffen. Es ist gut, auf den Willen Gottes zu warten und nach ihm zu fragen und dafür zu beten. Und es ist schlecht, wenn das dazu führt, dass wenn Gott an einer Stelle schweigt, wir mit einmal keine Entscheidung mehr treffen können und gelähmte, blockierte Menschen werden, die es ablehnen, in irgendeiner Weise Verantwortung in Form von Entscheidungen zu übernehmen. Das führt zu einer blockierten, ängstlichen, entscheidungsunfähigen Lebenshaltung, die Gott so nicht will. Nach Römer 12,2 möchte Gott uns durch die Erneuerung unseres Denkens so verändern, dass wir prüfen und beurteilen können, was der Wille Gottes ist. Durch die Erneuerung unseres Denkens. Das heißt, hier geht es um einen jahrelangen Prozess, in dem Gott durch sein Wort, seinen Geist, mich, mein Denken, meine Maßstäbe verändert. Und er mich dadurch befähigt, ein Gefühl, eine Fähigkeit zu entwickeln, bestimmte Situationen einzuschätzen, Entscheidungen zu treffen, ohne dass irgendein Zettel vom Himmel fällt. Durch die Verwandlung unseres Denkens. Über Jahre eines Lebens mit Gott durch sein Wort und seinen Geist. Dann können wir Entscheidungen treffen und merken gar nicht, wie diese Entscheidung herauswächst aus dem, was Gott in uns all die Jahre schon hat wachsen und werden lassen. Wie ist es denn mit den äußeren Zeichen und Wegführungen? Können sie uns eine konkrete Entscheidungshilfe sein? Ja, natürlich. Gott kann Türen öffnen und Türen schließen und mir dadurch seinen Willen klar machen. Ich muss gestehen, diese Führungen Gottes sind mir eigentlich die liebsten, weil sie mich von meinem eigenen Entscheiden müssen befreien. Ich bete deshalb sehr gerne in diese Richtung. Herr, mach du die Tür zu, mach die Tür auf. Da muss ich nicht entscheiden. Diese Führungen Gottes sind mir immer die liebsten. Ich liebe diese klaren Stoppschilder Gottes oder diese klaren offenen Türen. Aber Gott macht es nicht immer so. Er will ja auch, dass wir wachsen und reifen. Und auch äußere Zeichen können mehrdeutig sein. Also Beispiel, das habe ich gerade erst vor kurzem erlebt. Wenn auf dem Weg zu einem Verkündigungsdienst mein Auto kaputt geht, dann kann das ein Zeichen Gottes sein, dass ich zu diesem Dienst nicht fahren soll. Es kann aber auch eine Glaubensprobe sein, die ich siegreich überwinden soll. Und es kann ein Angriff Satans sein, der diesen besonders gesegneten Dienst verhindern will. Diese Autopanne ist also mehrdeutig und hilft mir für sich allein nicht weiter. Ich brauche das Wirken des Heiligen Geistes in mir, um dieses Faktum jetzt von Gott her recht zu deuten. Das muss gedeutet werden durch den Heiligen Geist. Für sich allein ist es mehrdeutig. So ging es übrigens auch Paulus, dem großen Apostel. Als Paulus auf dem Weg nach Jerusalem war, da wurde er mit dem prophetischen Wort konfrontiert, dass er in Jerusalem gebunden werden würde. Auf dem Weg dahin kommt einer, hier legen wir zusammen, Gürtel rum, so wird man dich in Jerusalem binden. Na, was hättet ihr jetzt gemacht? Ihr seid auf dem Weg nach Jerusalem, ein Prophet kommt und bindet euch die Hände und zeigt symbolisch, genau so wird man dich in Jerusalem binden. Also ich als altbekannter Schisser, ich hätte sofort den Kurs gewechselt. Geh doch nicht nach Jerusalem. Und die Brüder, berichtet uns die Bibel in Apostelgeschichte 21 und 20 und 21, die Brüder, die das mitbekommen haben, die haben auf Paulus eingeredet und haben gesagt, du, geh nicht nach Jerusalem, ist eine klare Warnung Gottes. Und Paulus hat gesagt, ich bin sogar bereit, mein Leben für Gott zu lassen. Das kann mich doch nicht beirren. Für Paulus war das eine innere Vorbereitung auf das, was auf ihn wartete und kein Stoppschild. Die Brüder dachten, es ist ein Stoppschild. Für Paulus war es eine innere Vorbereitung, aber kein Stoppschild. Das konnte man so und so verstehen. Und je nach innerer Persönlichkeit hätte man da wohl entschieden. Paulus hatte die Leitung des Heiligen Geistes und wusste in diesem Moment, dass das eine Vorbereitung für ihn sein sollte und nicht das Stopp Gottes, nicht nach Jerusalem zu gehen. Merkt ihr, wie wichtig der Heilige Geist da ist? Das äußere Faktum als solches bleibt oft, nicht immer, aber oft mehrdeutig. Also wir erkennen, wie wichtig die innere Führung durch den Heiligen Geist ist. Und wie diese konkret aussehen kann, das sagt uns eine ganz feine Stelle, ist auch eine der Lieblingsstellen von meinem Freund Ingo, Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere, Schiedsrichter, sei der Schiedsrichter in euren Herzen. Was ein Schiedsrichter ist, wissen wir, ja? Fußballspiel, faul, der Pfiff, abgepfiffen. Stürmst nach vorne, abseits, abgepfiffen. Die Szene wird nicht weitergeführt. Einfach abgepfiffen. Die Bibel sagt, der Friede des Christus in uns hat diese Funktion des Schiedsrichters in uns. Das heißt, der pfeift manchmal Aktionen von uns ab. Da merken wir, wie dieser Friede uns verlässt und wir unruhig werden, keinen Frieden über dieser Sache haben. Da pfeift dieser Schiedsrichter in uns ab. Dieser innere Friede im Gebet vor Gott über eine Entscheidung ist deshalb ein ganz wichtiges Kriterium der Entscheidungsfindung. Ich fasse zusammen, wie erkennen wir den Willen Gottes in einer konkreten Lebensentscheidung? Indem wir unserem himmlischen Vater alles im Gebet hinlegen. Das ist das Erste. Beten, beten, beten. Ihn um Führung bitten. Herr, führe du mich. Ich weiß nicht.
und dann nüchtern die Fakten prüfen. Nüchtern die Fakten prüfen, unseren Verstand einsetzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand, hat uns Mark vorhin vorgelesen. Wo bist du? Hat er uns vorgelesen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand, richtig. Aber abschalten sollen wir auch nicht. Er soll nicht das letzte Kriterium, die letzte Stütze unseres Lebens und unserer Entscheidung sein. Aber wir sollen ihn deshalb nicht ausschalten, der Verstand, das Denken. Wenn es vom Heiligen Geist erleuchtet und erneuert wird, ist er ein ganz wichtiges Instrumentarium unseres Lebens und unserer Entscheidung. Also, ganz nüchtern einfach die Fakten prüfen, Verstand einsetzen, Vorteile und Nachteile abwägen, Zettel nehmen, links, rechts, Vorteile, Nachteile, unsere eigenen Stärken, Schwächen, Vorlieben einbeziehen, Menschen um Rat fragen, jawohl, und dann darauf achten, ob der Friede Gottes als Schiedsrichter in uns diese Aktion, in die wir jetzt rein wollen, abpfeift oder nicht. Ob wir Frieden haben über diese Entscheidung. Und wenn wir Frieden haben, wenn dieser Friede Christus in uns nicht abpfeift, dann dürfen und dann sollen, müssen wir auch entscheiden. Fröhlich entscheiden. Fröhlich entscheiden und im Vertrauen auf die Führung Gottes losgehen und abwarten, offen bleiben, wie Gott es weiterführt. Wo Gott vielleicht auch jetzt noch auf dem Weg Türen öffnet oder Türen schließt. Habt ihr schon bemerkt, dass man ein Auto viel besser lenken kann, wenn es fährt, als wenn es steht? Ja, Gott macht das manchmal so. Dass wir in Bewegung sind und er erst an irgendeiner Stelle dieses Weges dann die Tür öffnet und die Tür schließt und nicht schon vorher. Und zum Schluss, Gott hat uns für unsere Entscheidung eine ganz große Verheißung gegeben. Psalm 32, Vers 8. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen, ja? Das gilt. Ich will, sagt Gott, schon wieder Wille Gottes, ich will, was will denn Gott? Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge durch seinen Geist, durch den Frieden des Christus, mein Auge auf dich richtend, Gott achtet auf uns, will ich dir raten. Das ist ein Versprechen und das ist Gottes Seite bei unseren Entscheidungen. Und wenn wir so zu ihm kommen, seine Nähe suchen, uns auf seine Zusage berufen, dann dürfen wir auch im Vertrauen auf ihn entscheiden. Und die Verantwortung für unsere Entscheidung, die liegt dann bei Gott. Wenn wir so zu ihm kommen, dann liegt die Verantwortung für unsere Entscheidung bei Gott. Er ist der Herr. Er hat die letzte Verantwortung für mein Leben. Er, nicht ich. Er hat die letzte Verantwortung für mein Leben. Und so bin ich geborgen in Gott. Mit allen Entscheidungen und allen Fehlentscheidungen meines Lebens. In diesem Sinne, geht hin in Frieden, sucht Gottes Nähe und trefft fröhlich Entscheidungen. In dem Wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Amen. Wir wollen beten. Du, unser Vater im Himmel, durch Jesus Christus, unseren Herrn, wir danken dir, wir beten dich an und wir preisen dich, dass du bei all deinen Regierungsgeschäften des ganzen Kosmos dein Auge auf jeden Einzelnen von uns richtest, um uns zu raten, zu führen, zu leiten. Danke, dass unser Leben
mit allen Entscheidungen und Fehlentscheidungen, mit allen Fragen, Wünschen und Sehnsüchten und Zweifeln, geborgen ist in dir. Danke, dass du die letzte Verantwortung für unser Leben trägst. Herr, und so mach uns zu Menschen, die dich suchen, die aber dabei auch die Räume, die du uns schenkst, in Verantwortung und Freiheit vor dir und mit dir zu entscheiden, die dir auch fröhlich treffen. Einfach, weil wir wissen, dass du uns alle Dinge zum Guten mitwirken lässt und dass die letzte Verantwortung für unser Leben in dir liegt. Danke, danke, danke. Amen. Wir singen jetzt aus den roten Liederbüchern das Lied unter der Nummer 392, die Verse 1 bis 3. Und die dritte Strophe wäre dann die Gelegenheit für Dorothea und Marcello, bitte zu mir nach vorne zu kommen.